herzlich willkommen zu Green Wave Talks, dem ESG-Podcast. Freuen Sie sich auf spannende Inhalte rund um das Thema Environment, Social und Governance. Präsentiert von Ihrem Podcast-Host Tobias Gabriel Ziegler.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Wave Talks, dem Podcast, in dem wir nicht nur über Nachhaltigkeit sprechen, sondern sie auch auf den Boden bringen, in dem Fall sogar auf Beton, denn ich habe zu Gast Nathalie Schwendenwein. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wie geht's dir heute?
Ja, danke. Sehr gut. Wie geht's dir?
Super, auch gut. Kann mich nicht beklagen. Willst du eine kurze Vorstellungsrunde machen für die Menschen, die dich noch nicht kennen?
Gerne. Mein Name ist Nathalie Schwendenwein, bin bei der Port tätig, leite die Abteilung Corporate Sustainability, also ein Mix aus Unternehmensstrategie, Nachhaltigkeit, ein bisschen Durchhaltevermögen, also irgendwie auch dort, wo sich Wirtschaftlichkeit, Wirkung und auch Haltung mal treffen, mal kollidieren und manchmal ganz gut zusammenspielen.
Sehr gut. Ich freue mich wirklich sehr, also wenn ich an die Port denke oder wenn ich an Baustellen denke, dann denke ich schon oft an Kräne, an Lärm, an Staub, aber weniger an CO2-Bilanzen oder Lieferkettentransparenz oder viel wichtiger über Strategie, kultureller Wandel. Von daher bin ich super happy, dass wir heute da einen Deep Dive machen können. Und ich möchte mit dem ersten grundsätzlichen Punkt gerne starten, weil viele Unternehmen schreiben sich, wie du weißt, ESG auf die Fahne. Nicht überall ist es mehr als ein hübsches Kapitel im Geschäftsbericht. Was bedeutet ESG konkret bei der POR?
Ich glaube, wenn man das mal aus einem größeren Kontext sieht, also Nachhaltigkeit an sich, die Bau- und Immobilienbranche gemeinsam und sie hängen ja doch zusammen, sind für knapp 40% der weltweiten CO2-Emissionen zuständig. In der EU knapp 35%. Und wir als Baubranche sind für knapp 50% des Ressourcenverbrauchs auch in der EU zuständig. Also wir haben schon einen enormen Hebel und damit auch eine relativ hohe Verantwortung. In der POR, das Thema Nachhaltigkeit ist ja um 2018, 2019, sage ich mal, ein modernerer Begriff geworden. Was man sich ansehen muss, ist, was macht man denn eigentlich schon seit Jahren? Und das ist ganz wichtig, was hat man fundamental schon in den letzten Jahren im Geschäftsmodell schon integriert gehabt? Wie hat man auch schon davor gewirtschaftet? Und dass man das dann in die richtigen Säulen verpackt, das ist es am Ende des Tages. Also ESG ist da kein Anhang ans Geschäftsmodell, es ist eigentlich ein Teil davon, den man nochmal strukturiert, den man reinsetzt, aber es beschreibt im Prinzip, wie man wirtschaftet und wie man täglich agiert.
Danke schon mal dafür. Wenn so viele Treibhausgasemissionen entstehen, wie kann Bauen grundsätzlich nachhaltig sein?
Ja, das ist eine gute Frage, weil Bauen an sich in der Definition ist ja nicht nachhaltig. Aber der Mensch hat seine Grundbedürfnisse nach Wohnen, Räumen zum Leben, zum Begegnen, auch zum Versorgen. Wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen Ressourcen wie Wasser, wir brauchen Energie. Und daher, wir werden immer bauen in der Form und wir gestalten damit auch Lebensräume. Wir bauen Orte, die Menschen verbinden, wir bauen Orte, die auch Infrastruktur geben. Und wir sind als Infrastrukturdienstleister und Baudienstleister mit knapp 20.000 Mitarbeitenden in 7 Ländern schon auch eine Schnittstelle, wo wir Wertschöpfung haben, aber auch entscheiden, wie diese Transformation passiert. Und ESG heißt im Bau oft gar nicht, dass es perfekt sein muss, aber ehrlich und dass wir in Bewegung sind. Und sich da auch einfach die Frage zu stellen, machen wir so, wie wir es bisher immer gemacht haben oder gibt es auch einen anderen Weg? Haben wir Alternativen, wie wir bisher gebaut haben? Und entwickeln wir uns auch weiter? Entwickeln wir uns methodologisch weiter? Entwickeln wir uns auch technisch weiter in der Form der Digitalisierung, in der Form der Materialität? Und wählen wir diesen Weg bewusster und trauen wir uns auch mutiger zu sein vielleicht als bisher?
Okay, okay. Also du hast es gerade angesprochen, in 7 Ländern über 20.000 Mitarbeitende. Wie gelingt es dir persönlich an der Spitze jetzt in der Abteilung ESG, das Thema Nachhaltigkeit greifbar zu machen für so viele Menschen und es so zu übersetzen, dass es im Alltag nicht als zusätzliche Last empfunden wird?
Ich komme ja ursprünglich aus dem Kapitalmarkt und aus dem Investmentbanking. Also ich glaube, ich habe da vermutlich einen etwas unökologischeren Zugang zur Nachhaltigkeit als viele andere. Für mich bedeutet das, es ist eine strategische Nachhaltigkeit, wo wir zwischen Reporting, Kulturwandel, Unternehmensstrategie am Ende vermitteln und dabei aber auch versuchen, die Realität und die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Und das Thema der Transformation und wie nimmt man da auch so viele Personen mit, es ist wichtig, dass es nicht nur verstanden werden muss, sondern auch einfach gelebt werden muss. Und am Ende des Tages wird es erst dann gelebt, wenn es auf der Baustelle ankommt, wenn es im Einkauf ankommt, wenn es in der Projektentwicklung bereits sehr früh mitgedacht wird, gemeinsam auch in der Planung mit unseren Kunden, mit unseren Auftraggebern, nach alternativen Optionen zu suchen. Mhm. Und das bedeutet auch, dass die Kommunikation bei uns durch die Fläche passiert, also durch lokale CFOs, ESG-Promoter, Promoterinnen, gezielte interne Kommunikation. Also das Schwierige ist ja diese regulatorische Komplexität und diesen Überbegriff ESG wirklich runterzubrechen in eine handbare Praxis, ohne Greenwashing, sondern lebbar zu machen und verständnisvoll zu machen, wieso machen wir das eigentlich und was ist die intrinsische Motivation für einen selbst, diesen Weg zu verfolgen, ohne dass es nur auferlegt wirkt.
Okay, intrinsische Motivation, die braucht man auch im Daily Business. ESG entfaltet nur da Wirkung, wenn es auch ankommt, wo gebaut wird, wo entschieden wird und auch wo umgesetzt wird. ESG in den Projekten, sozusagen vom Rohbau zur Wirkung, könntest du uns da einen kleinen Insight geben?
Sehr gerne. Also die Bau- und Infrastrukturbranche ist ja komplex. Wir haben langfristige Projekte mit ganz vielen Stakeholdern, Akteuren, wahnsinnig komplexe, lange Lieferketten. Und aus meiner Sicht braucht ESG klare Prozesse, aber auch ein bisschen Flexibilität in der Planung. Jedes Projekt hat andere Anforderungen, andere Bedürfnisse. Es lässt sich schwer einheitlich, gesamtheitlich über den gesamten Projektscope ziehen. Wir als POR haben beispielsweise eine Klimabilanz, also eine Treibhausgasbilanz mit 4,3 Millionen Tonnen CO2 in Summe. Und das ist schon einiges. Wenn man sich das genauer ansieht, kommt der Großteil davon aus dem Einkauf, also vor allem aus unserer Materialität. Einerseits haben wir selbst Steinbrüche, sind selbst für die Rohstoffgewinnung zuständig, haben auch eigene Mischanlagen, produzieren Asphalt und Beton eigenständig. Und kaufen aber dennoch sehr viel zu. Also knapp 90% unserer gesamten Treibhausgasbilanz stammt aus dem Einkauf. Wir versuchen dem schon noch so zu begegnen, dass wir immer stärker in die einzelnen Projekte hineingehen. Es gibt ein Zertifikat für eine nachhaltige Baustelle, die wir gemeinsam mit der ÖGNI und der DGNB entwickelt haben, die unser paar Mindeststandards wirklich setzen, an wie wir Nachhaltigkeit im Projekt verstehen und was unsere Basisstandards sind, auch für unsere Kunden. Das bedeutet auch, sich dem Thema anzunehmen, einer emissionsärmeren Baustellenlogistik. Gerade das Thema Kräne, Kleingeräte vor Ort sind natürlich emissionsstark, bei uns im Scope 1 insbesondere. Das bedeutet, dass wir aktuell auch umstellen, in Deutschland, Österreich auf HVO, eine E-Flotte verstärken, aber auch die Baustellenversorgung und unsere Baustellencontainer sehr genau beleuchten, wie wir die energieeffizienter auch gestalten können.
Ja, okay.
Es geht dann auch weiter über digitale Materialpässe, Lebenszyklusanalysen, die wir genau betrachten, wo Einsparpotenziale da sind. Und ein ganz starkes Thema, das man von der POR gar nicht so publik kennt, ist das Thema Kreislaufwirtschaft tatsächlich und die POR Umwelttechnik, die es seit über 35 Jahren gibt und die sich ganz stark mit dem Thema Lebenszyklus beschäftigt und wie wir Materialien auch wieder verwenden können, recyceln können und in den Kreislauf einführen können. Also hier einfach ganz klar ein Dienstleister zu sein, der von Anfang bis zum Schluss des Lebenszyklus von Projekten mitbegleitet. Sei es im Hochbau, sei es im Tiefbau oder auch in der Infrastruktur, immer den gesamten Lebenszyklus mitzudenken.
Okay, spannend. Jetzt frage ich mich natürlich, Nathalie, und ich glaube viele Hörerinnen und Hörer von Greenwave Talks auch, wie macht man das systematisch messbar?
Die Messbarkeit ist immer das Schwierigste und du kannst auch nur steuern, was du messen kannst. Das ist ein Credo, das ich seit Jahren sage. Wir haben jetzt im März unsere neue Nachhaltigkeitsstrategie publiziert mit unserem neuen Nachhaltigkeitsbericht aus der CSRD. Und hier eine klare Strategie mit 8 Handlungsfeldern formuliert. Dazu mit 18 Zielen, 55 Maßnahmen, mit ganz klaren KPIs. Mit klaren KPIs auf Konzern-, Projekt- und Portfolioebene. Die Strategie ist ein Teil unseres gesamten POR-Strategiehauses. Das besteht aus 4 Säulen insgesamt, unserer Unternehmensstrategie. Und 2 Säulen davon beschäftigen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also einerseits für unsere Mitarbeitenden, und andererseits die Umwelt und also die ökologischen sowie auch die Governance-Aspekte. Mhm. Und Durch die Erarbeitung von Maßnahmen und Zielen haben wir es geschafft, dass die durch die operative Ebene erarbeitet worden sind. Was wir dieses Mal gemacht haben in dem Prozess ist, die operative Ebene zu fragen, was ist denn technisch überhaupt möglich? Wo sehen wir, dass sich der Trend hinentwickelt? Was ist technisch möglich? Was ist auch ressourcentechnisch überhaupt machbar? Und sie wissen, wie es geht. Unsere operativen Einheiten sind die, die es dann tatsächlich umsetzbar machen. Und das ist der wesentliche Unterschied, wie wir es messbar machen. Am Ende des Tages haben wir Zahlen, KPIs, so können wir messen und steuern und auch Investitionen steuern. Aber am Ende des Tages geht es um die Umsetzung. Und die passiert dann, wenn es intrinsisch wirklich geschieht.
Okay, hochspannend. Danke dafür. Wie balanciert man die Zielkonflikte aus? Schwieriges Wort. Zum Beispiel zwischen Kostendruck, Bauzeit, Nachhaltigkeitsanspruch.
Der Zielkonflikt ist vor allem Kostendruck versus Klimaziele, Nachhaltigkeit versus Geschwindigkeit. Das Thema der Nachhaltigkeit hat sich ja wahnsinnig rasant entwickelt, aber natürlich hat jedes Unternehmen auch sein eigenes Tempo und seine eigene Struktur, die man nicht übergehen oder umgehen darf. Und ganz im Gegenteil, wir brauchen eine wirkliche Governance. Also das haben wir auch aufgesetzt in den letzten Jahren, eine konzernweite ESG-Governance, agile ESG-Prozesse ausgerichtet an dem, was wir können. Aber auch vorausschauend auf das, was unsere Kunden brauchen. Also standardisierte Tools einmal anzubieten, standardisierte Lösungen anzubieten, das mal alles aus einer Hand entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette, aber da auch nicht das Finanzielle aus den Augen zu verlieren. Und wo wir natürlich schon die Herausforderung haben, und ich glaube, so geht es jedem aktuell in der EU, es ist das Thema der Regulatorik, CSRD, EU-Taxonomie, CSDDD, das hat eine enorme Dynamik in den letzten Jahren entwickelt. Das ist eine Achterbahnfahrt mit einiger Unsicherheit. Wir haben eine hohe Komplexität bei der Datenlage, vor allem beim Thema Scope 3. Und worauf wir uns wirklich konzentrieren bei der POR ist, vom Reporting zur strategischen Steuerung zu kommen, also zur echten Transformation, indem wir es auch finanziell messbar machen und auch Investitionen sinnvoll hinterlegen können.
So, wir sind wieder drauf. Sag du mal was, ob die Spur funktioniert.
Funktioniert.
Perfekt, funktioniert, ja. Also ich wollte nochmal auf einen Themenblock zu sprechen kommen, Nathalie. Du hast es vorhin auch schon mal angeteasert, aber ich wollte dich fragen, was dann wirklich besser funktioniert in der Praxis, weil du bist letztendlich da im Tagesgeschäft und hast einen Überblick. Also du würdest sagen, kein klassisches Top-Down-Management oder keine klassische Top-Down-Kommunikation, sondern wirklich die gezielte Arbeit mit internen Change Agents, richtig?
Ja, wir nennen sie tatsächlich unsere ESG-Multiplikatoren, aber unsere Fachexperten. Wir haben in jedem unserer Fachbereiche jemanden, der sich um das Thema ESG kümmert, in ihrer operativen Einheit. In jedem Land, in dem wir tätig sind, gibt es ESG-Directors, mit denen ich ganz, ganz stark im Austausch stehe. Und ich bin überzeugt davon, dass Nachhaltigkeit nur im Schulterschluss funktioniert, dass Nachhaltigkeit nur funktioniert, indem wir uns gemeinsam fortbewegen und dass das nicht funktioniert über eine strikte Vorgabe, über gewisse Zielsetzungen, sondern aus Überzeugung. Und Wandel braucht in der Form auch Vorbilder. Ja, Nachhaltigkeit wird zur Führungsaufgabe und ich glaube auch, Tone from Top ist auch total wichtig. Das ist bei uns sichtbar durch Präsenz in Vorstandsklausuren, im Aufsichtsrat, in CFO-Formaten, in internen Kommunikationskampagnen, die wir jetzt begonnen haben, auszurollen. Aber am Ende des Tages ist es die Überzeugung der Operativen, sich eben diese Frage zu stellen. Wir haben es bisher immer nach Plan A gemacht. Gibt es einen Plan B? Gibt es eine Alternative? Und rechnet sich die? Und ist es vielleicht genau auch der Punkt, wo wir unseren Auftraggebern vielleicht auch zeigen, was möglich ist, wo sie noch gar nicht wissen, dass wir da einen Hebel haben? Und da ist es, wo Wandel entsteht aus meiner Sicht.
Blinde Flecken erkennen auch, ja?
Definitiv. Und sich nicht zu schade zu sein, sich die Fragen zu stellen, die man sich bisher noch nicht gestellt hat.
Ja, sehr schön. Welche Branchen inspirieren dich, Nathalie, in deiner ESG-Arbeit?
Also mich persönlich inspirieren immer Branchen, wo was geschaffen wird. Deswegen bin ich auch tatsächlich in der Baubranche, habe meinen Background auch in der Immobilienbranche. Dort, wo langfristig Wirkung entsteht, bedeutet aber auch in Industrieunternehmen, die manchmal klarere Prozesse haben, die leichter zu managen sind. Was ich ganz spannend finde, ist die Nahrungsmittelbranche auch. die ganz andere Herausforderungen hat, nämlich Emissionsfaktoren, die nicht beseitigbar sind. Die Milchbranche, finde ich, ist eine ganz spannende. Kühe am Ende des Tages die Basis des Geschäftsmodells sind. Und es ist ganz interessant, wie man sich dem Thema Dekarbonisierung denn stellen kann mit einem Faktor, der ausschlaggebend für den Geschäftserfolg ist, auch nicht wegrationalisierbar ist.
Ja, spannend, hast du auf jeden Fall recht. Und bei der POR, was können andere Unternehmen von der POR lernen in Bezug auf Nachhaltigkeit?
Die Nachhaltigkeit fordert das erste Mal etwas, was wir bisher noch nicht gelernt haben im wirtschaftlichen Umfeld. Die starke Zusammenarbeit und der Austausch. Das Thema ist zu groß für uns alle, um es alleine zu bewältigen. Es geht darum, Wissen zu teilen, Erfahrungswerte zu teilen und auch miteinander zu arbeiten. Das ist etwas, was ich beobachte in den letzten Jahren und was ich persönlich sehr schön finde, dass wir im Branchenaustausch zusammensitzen und alle dasselbe Ziel verfolgen. Und wenig ist inspirierender, als Menschen an einem Tisch zu haben, die alle an einem Ziel arbeiten aus Überzeugung. Und was wir als POR dazu beitragen können, ist, dass ich überzeugt bin, wir machen wahnsinnig viel. Wir bieten viel mehr an, als außen vermutlich bekannt ist. Wir haben über 150 Jahre Unternehmensgeschichte. Das wissen auch die wenigsten. 1869 erfolgte unsere Erstnotiz an der Wiener Börse. Und wir sind somit auch das älteste, kontinuierlich notierte Unternehmen an der Wiener Börse. Und die POR existiert seit der Zwischenkriegszeit, dem Wiederaufbau, beispielsweise der Wiener Staatsoper, von der Moderne bis zur heutigen Baugeschichte. Objekte wie das Technische Museum, Großglockner Hochalpenstraße, also wahnsinnig viel Erfahrung und Expertise. Und das ist es, was mich bei der POR auch so begeistert, wie viel Expertise wir im Haus haben, wie viele gute Leute wir haben, die ganz genau wissen, was möglich ist. Und die auch zeigen, in all diesen Jahren hat es Wandel gegeben, es hat Fortschritt gegeben, technologisch, aber schon auch in der Transformation des Unternehmens. Und das ist auch die Basis für Fortbestand. Das bedeutet auch, Nachhaltigkeit für mich, das ist ein Wandel, das ist ein nächster Schritt, den auch die Branche geht. Und es ist ein integraler Prozess, der auch operativ einfach darstellbar ist und der Fortentwicklung bedeutet.
Vielen Dank schon mal dafür. Es gibt ja in der Klimabilanz 3 Scopes, habe ich gelernt.
Richtig.
Der dritte ist der größte.
Ja, mit über 90% definitiv der größte bei uns und auch bei den meisten anderen Unternehmen.
Wie sieht es da bei der POR aus?
Also bei der POR ist unser Scope 3 Fokus, wie gesagt, größtenteils aus dem Einkauf kommend. Thema Materialität ganz groß. Die größte Herausforderung, und wir haben uns ja vorhin kurz über das Thema Daten auch schon unterhalten, ist definitiv die Verfügbarkeit von Emissionsfaktoren. Wie man nicht nur Ausgaben basiert, also wie viel Euro haben wir ausgegeben, sondern tatsächlich mengenbasiert auch an Daten kommt. Also wie viele Tonnen Material haben wir eingekauft? Und an diese Daten zu kommen mit echten Emissionsfaktoren, da sind wir ganz, ganz stark abhängig von unserer gesamten Lieferkette, von unserer Wertschöpfungskette, von den Stakeholdern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da spielt natürlich die Regulatorik auch eine große Rolle, die sich ja jetzt auch im Frühjahr verändert hat, wo man sich ansehen muss, wie gut wir denn künftig auch noch zu den Datenpunkten kommen, weil kleinere Unternehmen jetzt nicht denselben Reporting-Fokus haben, der von uns erfordert wird und auf der anderen Seite auch vielleicht auch gar nicht an diese Daten kommen. Also wir sind hier sehr stark im Austausch mit unserer Lieferkette, mit unseren Stakeholdern, fördern das, indem wir Stakeholder-Dialoge auch eigenständig abhalten, unsere größten Lieferanten einladen und diese auch zum Austausch bewegen, um eben an diesem gemeinsamen Ziel der Dekarbonisierung zu arbeiten. Weil erst wenn wir unsere Datenlage sehr gut kennen und im Detail analysieren, wo unsere Emissionen denn tatsächlich entstehen, erst da können wir wirklich ansetzen und bewusster reduzieren. Und hier arbeiten wir sukzessive eng zusammen, versuchen uns hier zu verbessern, aber auch ein klareres Bild zu bekommen.
Okay, spannend. Danke dafür. Was fasziniert dich am meisten in deinem Job, Nathalie?
Neben dem, dass ich unsere Projekte wahnsinnig faszinierend finde, und das muss ich auch betonen, ist es, glaube ich, vor allem, wie sehr Strukturen Menschen prägen und wie wenig das oft mit bewusster Intention zu tun hat. Die Wissenschaft dahinter ändert sich ja nicht. der Business Case ist rechenbar am Ende des Tages. Aber der Moment, wo Wandel nicht mehr Strategie ist, sondern wirklich zum Verhalten wird, da beginnt es meistens wirklich. Und das ist das, was es für mich dann auch schön und immer wieder spannend macht, dass Kulturarbeit einerseits durch transparente Kommunikation erfolgt, nicht als PR, sondern wirklich als Einladung zum Mitgestalten, indem man keine Green Claims verwendet, sondern mit belastbaren Fakten arbeitet, mit Zahlen und Daten. Und auf der anderen Seite, dass Kulturwandel auch kein Slogan ist, sondern die tatsächliche Kleinarbeit, die tägliche Kleinarbeit in den Projektteams, in der Bauleitung, im Einkauf und auf unseren Baustellen. Also überall dort, wo Verhalten zählt und wo Verhalten nicht egal ist und wo es dann auch emotional verortet wird, dass man sich klar ist, dass es ein sinnstiftendes Thema ist und dass da auch interne Erfolgsgeschichten passieren können. Und das ist es, was mich in meinem Job so fasziniert im Alltag.
Ja, sehr schön, sehr schön. Wenn du 3 Jahre in die Zukunft blickst, woran würdest du persönlich erkennen, dass das geklappt hat oder dass die ESG-Transformation bei POR ein Erfolg war?
In 3 Jahren ist im Bereich der Nachhaltigkeit in den letzten Jahren so viel passiert, dass das echt keine leichte Frage ist. Ich glaube, Nachhaltigkeit beginnt nicht beim Ziel, sondern bei der täglichen Frage, die man sich stellt, geht das auch besser? Und wenn es gelingt, 20.000 Menschen auf dieser Reise mitzunehmen, dann entsteht echte Wirkung. Und wenn wir das dann auch noch schaffen, messbar zu belegen und die Projekte, die wir bauen, langfristig durch unseren POR-Fußabdruck für die Nachwelt ein bisschen besser hinterlassen, dann wäre das für mich ein ziemlich großer Erfolg.
Ja, sehr schön. Wir sind schon im 4. Viertel, sage ich ja immer. Abschließend gibt es noch eine persönliche Haltung, eine Überzeugung, die Nathalie Schwendenwein hat, die dich besonders in deinem Daily Doing leitet.
Es ist mein Beitrag zu leisten. Mein Beitrag zu leisten in meinem Rahmen, gemeinsam mit einem wirklich tollen Team.
Wie groß ist dein Team, by the way?
5 Personen sind wir. Also, aber ich sehe uns immer als erweitertes Team. Also zu sagen, wir sind die Corporate Sustainability Abteilung, aber am Ende des Tages sind da ganz, ganz viele Personen, die das alles möglich machen, die Transformation möglich machen. Aber mir macht es wahnsinnig viel Freude, mit einem tollen, motivierten Team zusammenzuarbeiten und dass wir in unserem Rahmen unseren Beitrag leisten können. Für mich bedeutet es aber auch, in Bewegung bleiben zu müssen. Mutig zu sein, Neues zu probieren immer wieder und am Ende des Tages, weil es einfach das Richtige ist. Es ist nicht nur ethisch das Richtige, nicht nur wissenschaftlich das Richtige, sondern auch unternehmerisch richtig. Und das ist das, was mich antreibt. Es spricht mehr dafür, als dagegen spricht.
Danke dir, Nathalie. Das war Greenwave Talks mit einer beeindruckenden Perspektive auf die Nachhaltigkeit, die weit mehr ist als CO2-Ziele, sondern ein strategisches, kulturelles und ganz, ganz konkretes Führungsinstrument. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Nathalie, dass du hier warst. Bleibt weiterhin inspiriert, kritisch und vielleicht mit ein klein weniger mehr Mut als gestern. Danke, Nathalie.
Vielen Dank für die Einladung, Tobias.
Ciao.
Ciao.